Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ja, hallöchen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Andersschlau. Heute widmen wir uns der Matrix.
Genau. Richtig. Folge dem Kaninchen.
Folge dem weißen Kaninchen.
Ganz
ne?
Genau.
Das ist ja Norman Ellis aus dem Wunderland, ne?
Richtig. Richtig, richtig. Mhm. Ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir mal so an, dass wir erstmal sagen, weil ich glaube, das macht Sinn, um alle Hörer abzuholen. Also es gibt wahrscheinlich viele, die Trilogie kennen, aber um vielleicht
noch
auch die
ne? Bald ja.
Ja, wobei ich habe den noch nicht gesehen. Letztendlich ist aber die Handlung, die vermittelt werden möchte, die ist durch die Trilogie abgeschlossen. Das ist eine Weitererzählung von einer grundlegenden Handlung. Aber vielleicht zur Handlung, erstmal zu den Wachowski jetzt Sisters, vorher Brüder, ganz spannend, weil das war ja zum einen der Larry und der Andy am Anfang, die haben ja die Trilogie so gedreht, auch bis zum Ende, als männliche Vertreter, sind ja Brüder. Und im Laufe der Zeit, die haben sich auch immer schon interviewscheu gezeigt und die haben sich dann danach tatsächlich dafür entschieden, das weibliche Geschlecht anzunehmen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, dass die halt dann an der Stelle gesagt haben, ja, okay, mit der Zeit, das ist ein langer Prozess gewesen für die, dass die halt dann tatsächlich auch die Namen geändert haben. Ne? Sie heißt jetzt, also der Larry heißt jetzt Lana und der Andy heißt jetzt an der Stelle, ich gucke gerade mal, Lily. Lana und Lily.
Ja, ich wusste Wachowski nur Lana und Lily, aber ich wusste nicht, wer Larry und wer Andy war.
Und ich würde jetzt, es ist sehr spannend, wir gehen auf das Thema der sexuellen Identität und so, gehen wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf ein, aber um jetzt mal bei der Matrix zu bleiben, weil das doch sonst den Rahmen aussprengt der Folge, vielleicht zur Vorgeschichte. Das ist ja, die beiden sind ja auch Comiczeichner, die haben das ja als Comic gezeichnet. Das glaube, das wissen die wenigsten. Und die haben das halt der Produktionsfirma gezeigt. Und dann hat der Joe Silver, der Produzent, gesagt, das versteht keiner, das können wir so nicht veröffentlichen, das ist zu kompliziert. Und vor allen Dingen, ihr seid unbekannt, ihr seid Comiczeichner, ne? Und ihr wollt auch noch die Regie machen, so viel Geld und das alles können wir nicht machen. Dann zeigt erstmal, dass ihr das überhaupt kommt. Und dann haben die den Film Bound, den kann ich nur empfehlen, den werden wir auch in Shownotes packen, Bound, gefesselt. Ein ganz toller Film. Nur kurz erwähnt, dass es da ist so eine Crime-Geschichte wie Hitchcock in so einem, die überwiegend nur in einem Raum spielt, sehr spannend inszeniert, und auch, wo es auch homosexuelle Liebe geht, also wo sich eine Frau in eine andere Frau verliebt und letztendlich sie von einem sehr tyrannischen Mafia-Chef loskommen will, der dann auch ermordet wird. Das ist jetzt keine Spoiler-Alarm, weil der Film handelt davon, wie kann man da erstmal die Leiche verstecken, wie kann man dann, weil die Leute da kommen, sehr spannend, sehr gut gemacht, ein Kammerspiel.
Ich stelle gerade fest, dass ich den Film kenne. Erst habe ich
ganz toller
Film.
Gar
nicht, aber jetzt
super gut inszeniert,
ja,
gedreht, Schauspieler, ganz toll.
Ja.
Und
auch visuell sehr gut.
Genau, sehr ansprechend,
sehr
visuell.
Ansprechend visuell.
Genau. Und damit haben die den Regisseur überzeugt und haben dann gesagt, alles klar, ihr kriegt die Möglichkeit, einen Teil des Comics zu verfilmen. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und das Drehbuch kann man übrigens auch käuflich als Comic erwerben. Inzwischen, glaube ich, schon für sehr hohe Preise, aber das kann man sogar noch erwerben. Und genau. Und dann haben die halt den ersten Teil halt verfilmt als Matrix. Viele Unwissende haben dann gedacht, ja, okay, gut, es ist einfach eine abgeschlossene Handlung, aber letztendlich ist es ja mal ein Teil der Handlung gewesen. Und ja, als der dann eingeschlagen ist wie eine Bombe, ich glaube, das brauche ich niemandem erzählen, da ist ja Matrix sehr bekannt für, durch zum einen das Visuelle, die haben ja die Bullet Time mit erfunden, dass man halt so Szenen durch Zeitlupe, dass es ganz schnell durch den Raum gedreht wird, obwohl die Zeitlupe langsam weiterspielt. Also Perspektivveränderungen durch ganz viele Fotokameras. Gibt es tolle Dokus zu, kann man sich gerne mal ansehen, wenn man möchte. Das wird auch immer wieder kopiert. Der übertriebene visuelle Stil in Form von Latex, Sonnenbrille und so weiter sind nicht einfach nur cool aussehende Gimmicks, sondern alles ist sehr stimmig in einem symbolschwangeren Setting drin. Also es hat alles eine Bedeutung und da könnte ich jetzt hier gefühlt 10 Folgen mitfüllen. Ich versuche jetzt mal alles zu reduzieren auf den Kern. Um vielleicht jetzt auch in die Handlung noch kurz was von der Produktion her. Danach sind ja Teil 2 und 3 rausgekommen. Das ist aber nur ein Marketingkram, den nicht die Brüder machen wollten. Im Gegenteil, die hätten den Film liebstens, hätten die das als einen Film komplett zeigen wollen, aber die haben dann gesagt, als der erste ja so erfolgreich war, natürlich dürft ihr dann den Rest noch verfilmen, und dann wollten die halt nur einen zweiten Teil machen, aber der war dann so lange, dass die sich gedacht haben, gerade damals war das ja auch in Zeiten von Herr der Ringe, kam ja auch parallel raus, haben die sich gedacht, machen wir auch eine Trilogie raus, kann man doppelt viel einnehmen, das war der Hintergrund, ne? Und dann wurde aus einem 4-Stunden-Film dann halt zwei 2-Stunden-Filme. Gut, okay, so war das dann halt gedacht und viele, auch tatsächlich bis heute noch, ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, oh, der erste war super, die anderen, zweite und dritte, ne, ist also, springe ich ja immer gern drauf an, der zweite und dritte ist dann total scheiße oder voll übertrieben oder und so weiter. Unabhängig mal vom Geschmack würde ich die Filme so deuten, dass der erste Film darstellt, Neo befreit, kurz eingestiegen in die Story, befreit die Schlafenden am Ende und sagt, wir werden euch alle befreien und ihr seid frei in eurer Entscheidungsmöglichkeit und ihr seid frei in eurem Denken, Fühlen und Handeln. Und das ist eine tolle Sache, der Superheld befreit die anderen. Da hat sich jeder was mit anfangen können und hat sich gedacht, genial, mega. Aber die Frage ist ja, wie geht das? Und vor allen Dingen, was passiert denn dann? Also wie geht es denn weiter? Und wie vielschichtig und komplex ist das denn? Und das zeigt halt Teil 2 und 3. Also der geht sehr stark in die Tiefe auf alle Ebenen, meiner Meinung nach, der menschlichen Probleme und unserer auch nicht nur gesellschaftlichen, auch in der Gesamtheit die und auch letztendlich die Lösung aller Probleme und auch warum es so ist, wie es ist, ja, und auch warum es so lange braucht und diese ganzen Zwischenschritte benötigt, um am Ende da anzukommen, wo man ankommt. Das alles zeigt sehr stark visuell, super unterhaltsam aus meiner Sicht, wenn man sich auf so ein Setting einlassen kann. Science-Fiction, actionlastig und so weiter. Sehr bildgewaltig, ne, mit vielen philosophischen Dialogen. Es ist nicht einfach nur eine Effektschlacht, wo man denkt, gerade im zweiten Teil wurde kritisiert, warum der Neo gegen ganz viele Agenten Smith da kämpft und dann plötzlich so gefühlt er da gegen 100 Agenten kämpft in einer Szene gleichzeitig. Man dachte, voll übertrieben. Da steckt schon eine tiefere Bedeutung hinter. Auch die Szene auf dem Highway, wo dann der Lastwagen dann irgendwann dreht und dann da lange Kämpfe gibt, dann über die Autos springend und so weiter. Auch das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Und letztendlich im dritten Teil, wo dann nur noch, ich will nicht zu viel spoilern, aber wenn am Ende dann nur noch der Agent Smith vorhanden ist in einer Darstellung und dann am Ende halt es zu einem Showdown kommt und man sich dann fragt, warum ist das so, warum macht er das dann, der Neo, und was soll das denn, und voll lahm und voll billig und dann ist das so kitschig und so. Letztendlich, wenn man sich dem Thema, also auf das Thema einlässt, da würde ich jetzt gern schon spoilern, also dann muss ich jetzt hier markieren, um auch bestimmte Stellen, dann kannst du gleich gerne ansetzen, nur damit, um alle Hörer jetzt auf Ballhöhe dazu bringen, worauf ich auch hinaus will. Die Idee ist ja, beim ersten Matrix-Teil, dass ein relativ normaler, unscheinbarer Neo, so nennt er sich, plötzlich zu einem Auserwählten wird, weil ein Morpheus an ihm glaubt, nur er selber nicht. Er hält sich einfach nur als jemand so, okay, ich habe jetzt zwar ein bisschen Begabung hier und da, also ich bin halt ein Technikfreak und so, kenne mich ein bisschen aus, aber ich soll jetzt ein Auserwählter sein, aha, okay. Das fand er stimmig natürlich schon sehr spooky. Und auch im zweiten Teil auch mehr darauf eingegangen wird, inwieweit der Morpheus durch seine Überzeugung vielleicht andere auch mit ansteckt und irritiert. Also im Sinne von, stimmt das? Ist das wahr? Und warum glaubt er? Was macht Glauben aus? Ist auch eine zentrale Frage in dieser Trilogie. Und das Orakel, was letztendlich so die Gefühlswelt darstellt, in weiblicher Form als Frau, leider im dritten Teil nicht mehr von der Darstellerin wie im ersten und zweiten, weil die ist in der Zwischenzeit verstorben an Diabetes. Aber auch von einer sehr angemessenen, adäquaten, finde ich, Rolle und Besetzung im dritten Teil, eben immer wieder zentral sagt, erkenne dich selbst, Neo, also wer du bist. Und das ist das Spannende. Und er sagt dann ja auch, ich bin gar nicht der Auserwählte. Und im Verlauf dann, allein durch seine Entscheidung, nimmt er seine Rolle als Auserwählter, in Anführungsstrichen Auserwählter, an. Das heißt, seine individuelle Rolle an. Am Ende des Films wird aber deutlich, dass es, und ich bin davon überzeugt, dass es auf alle Settings der Menschheit anwendbar ist, wird deutlich, dass es nicht den Auserwählten gibt, sondern dass es letztendlich alle sind und alle eine wichtige Bedeutung haben, weil der Neo würde ja am Ende nicht da ankommen, wenn die anderen sich nicht in ihren individuellen Rollen entsprechend gefügt hätten, weil, und das ist für mich meine Stelle, wo ich immer noch bis heute Gänsehaut kriege und für mich auch, für mich die wichtigste Stelle in dieser Trilogie darstellt. Es gibt so zwei Stellen, aber es ist letztendlich das gleiche Thema. Und zwar, wenn er am Ende vor dem Maschinengott steht und der dann da vor ihm sich so aufbäumt und er eigentlich weiß, dass er hätte längst vernichtet werden müssen, dieser Neo. Und der Maschinengott ganz imposant, dominant fragt, was willst du? Anstatt ihn direkt zu vernichten, sagt er Frieden. Und das wäre ein Moment, da wäre er schon längst, also er hätte ja keine Ansprüche stellen können, weil er sagt aber vorher der Neo, sie haben ein Problem. Sie haben ein Problem und das ist dieser Agent Smith. Und das kann ich aber lösen für sie. Und darauf will ich jetzt gerade auch hinaus. Also es braucht diese extreme Ausweitung, das Gute entwickelt, in Anführungsstrichen das Gute wird maximal, das Böse symbolisch wird maximal. Diese beiden Extreme auch gleichzeitig bekommen so viel, sagen wir mal, Bedrohlichkeit auf eine Weise, dass sie relevant werden für andere Settings wie jetzt diesen Maschinengott. Also diese Maschinen, die ja dann an der Stelle ihm dann Recht geben müssen und deswegen er auch überhaupt diese Glaubwürdigkeit und diese Wertschätzung erhält, dass er das sagen darf und auch, dass ihm stattgegeben wird mit seinem Wunsch des Friedens, dadurch, dass er seinen Deal einhält und wirklich das Problem mit dem Agent Smith löst. Und wie löst er das? Indem er ja am Ende, dann steht er da mit dem ja in diesem Endkampf und dann sagt der Smith zu Recht, und das ist, glaube ich, was Menschen sich generell fragen, so warum das Ganze, warum das alles, warum kämpfen, warum, was soll der ganze Scheiß, so, ne, überspitzt. Und dann sagt er ja, der Smith, der ja als Person dort steht, als quasi infiziertes Orakel, also quasi ist das Orakel, ne, was infiziert ist, was ihm gegenübersteht. Und dann sagt er dann so, ich soll was sagen. Und ja, Moment, ich sehe das hier. Und dann, jetzt kommt der Moment, wo ich das sage. Und dann sagt er, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, Neo. Somit einer der wichtigsten Sätze. Und da versteht Neo, dass es der Moment ist, der schon vorher angesprochen worden war, dass es jetzt ist, loszulassen, um dann letztendlich seiner Bestimmung zu folgen und damit letztendlich dieses Ziel, diesen Frieden herbeizuführen und dann letztendlich durch die Hingabe auch dann in den Prozess, seine Partnerin, die Trinity ist ja schon verstorben, er dann letztendlich auch verstirbt und damit den Frieden vervollständigt, aber alles nur, weil jeder seine Bestimmung auch so annimmt. Und es gibt noch eine Sache, möchte ich noch erwähnen, das war übrigens die zweite Stelle, also wo der Smith ihn fragt, den Neo, und er dann sagt, weil ich mich entschieden habe. Er fragt, warum machst du das? Weil ich mich dafür entschieden habe. Und er sich dann doch hingibt, also erlaubt, im Sinne von, er entscheidet, dass er stirbt. Der Neo entscheidet das selber, wann er stirbt. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Also hat mich sehr, sehr berührt. Und als dann der Architekt, der sich übrigens jetzt komme ich zum Thema wieder Hochbegabung, Hochsensibilität, ja. Vielleicht werden sich die einen oder anderen schon gefragt haben, ob sie überhaupt verstanden haben, was der Architekt alles sagt. Also ich habe mich ertappt, dass ich das dreimal hören musste, um die kompletten Informationen alle aufzunehmen, die da vermittelt werden, weil das so tiefschichtig, so vielseitig und so wichtig ist, was vermittelt wird und was gestellt wird. Vielleicht gab es auch welche unter euch, die gesagt haben, ich habe das alles sofort verstanden, aber es ist eine sehr hohe Dichte an Informationen, die da vermittelt wird, wenn er dem Architekt, dem Begründer mit der Matrix gegenübersteht und dann und Verwalter der Matrix gegenübersteht und in den Dialog geht. Und das ist so Hammer, weil da geht der Verstand, er vermittelt aus meiner Sicht den Verstand, die Logik, die sich natürlich der Emotion komplett entzieht und das auch nicht erfassen kann. Und deswegen nochmal auch als Epilog aus meiner Sicht jetzt hier erwähnt, wenn er im dritten Teil am Ende dieser Architekt, mit der dem Orakel gegenübersteht und dann sagt, ja, was denkst du denn eigentlich, wie lange das jetzt hier gut geht? So, auch wieder Logik, Verstand, komm hier, Zahlen, Fakten, ne? So, wie lange dauert das denn jetzt hier, dieser Frieden hier, ne? Und dann sagt ja das Orakel dann an der Stelle.
Was ja wieder logisch ist.
Auch wieder ganz logisch, ne? Sagt das Orakel ja an der Stelle, ja, so lange wie es sein muss. So so lange, wie es ist. Also, nach Motto weiß ich nicht, kann man nicht sagen. Und, ne, also, unheimlich schön. Und selbst, also, für die, die jetzt super Cineasten sind oder sich für sowas interessieren, ich könnte jetzt in jeden einzelne Szene Erläuterungen, Erklärungen darstellen, würde, wie gesagt, den Rahmen hier sprengen. Aber es gibt selbst in der Schlussschrift, ja, selbst die Schlussschrift im dritten Teil, da wird ein Lied gespielt, was aus dem Hinduismus ist. Da wird letztendlich, das würde ich ganz gerne hier noch eben kurz mit zitieren, wird Folgendes gesungen, und zwar aus Unwissenheit führe mich zur Wahrheit. Von Dunkelheit führe mich zum Licht. Vom Tod führe mich zur Unsterblichkeit. Das finde ich ganz spannend, voll passend. Ne? Und ich habe das, ich weiß noch, wie ich da im Kinosessel saß, ich bin alleine in den dritten Teil reingegangen. Im ersten Teil war ich 8-mal im Kino, der mich einfach fasziniert hat. Ich hatte schon, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, endlich, ja, genau das, was ich immer in meinem Kopf hatte, so als Vorstellung, haben ja viele, glaube ich, gedacht. Und im dritten Teil, ich weiß noch, wie ich das einfach nur genossen habe, einfach bis zum letzten Sekunde, weil alles durchdacht war. Also für mich war es die absolute Vollkommenheit. Und Teil 2 und 3 zeigt letztendlich, wie die Sachen zusammenhängen und wie man sie wirklich lösen kann, wie wirklich Frieden stattfinden kann bei den Menschen, und der auch durch Hingabe, ne, was man auch sieht im zweiten Teil, wenn die alle tanzen da, ne, obwohl ja die Maschinen sich durch die Decke bohren und in den zur Hauptstadt kommen wollen, und die alle tanzen in der Leidenschaft, körperlichen Leidenschaft, also auch mit Küssen und Lieben und sich lieb haben, was Menschen ja auch ausmacht, ne, und dieses durch Tanz und also unglaublich, wenn man sich diesem Film hingibt, was der an eine Kraft auch hat, ne, auch an Aussagekraft. Ne. Aber gut, ich will vom Schwärmen jetzt wegkommen, gib das Wort an dich gerne ab.
Nein, alles gut, wunderbar. Ich meine, ich kann mich ja im Prinzip anschließen. Ist ja einfach ein ganz großartiger Film und hat ganz viel Symbolwert. Also ich denke, das ist ja jetzt so der Fokus, auf den wir des Weiteren jetzt unser Gespräch legen werden. Also, dass wir uns dieser Aussage im Prinzip ja ein Stück weit jetzt widmen. Wir wollen ja nicht zu sehr spoilern, beziehungsweise die nicht langweilen, die den Film gesehen haben. Ne? So habe ich dich richtig verstanden.
Ja.
Aber die Aussage des Films, also ich sage jetzt mal auf einer Metaebene besprochen, ist ja kein Hindernisgrund, ihn sich anzuschauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
Nein, auf jeden Fall. Ich würde den jedem empfehlen, der sich für einen Science-Fiction- oder Action-Film erwärmen kann oder sich auf sowas einlassen kann, weil der sehr, sehr unterhaltsam ist. Aber er ist aufgrund seiner, das möchte ich noch dazu sagen, aufgrund seiner hohen Symbolwertigkeit wirkt er für Leute, die eher, sagen wir mal, leichte Kost haben, verstörend, weil einfach da zu viele Symboliken sind. Ich denke gerade im ersten Teil an den kleinen Jungen, der da sitzt und den Löffel verbiegt und man sich denkt, was passiert denn da? Der guckt den Löffel an und der biegt sich und so. Und dann sagt er ja zu Neo, es ist nicht der Löffel, der sich biegt, sondern du bist es. Und das ist allein das schon. Das kann man sich denken, was ist das denn jetzt hier für ein Quatsch mit Soße? Ja, also so, das ist, ne?
Aber gerade das Beispiel mag ich sofort aufnehmen, entspricht ja so dem, mit dem wir zumindest im Kontext Hochbegabung, Hochsensibilität ständig zu tun haben. Du erinnerst dich, dass ich dir vor genau zwei Fragen, genau vor zwei Tagen, zwei Fragen.
Zwei Tagen Fragen.
Zwei Tagen Fragen.
Fragentage.
Ja. Nein, da wollen wir nicht reingehen. Nein, nein, nein. Also, dass ich dir vor zwei Tagen noch erzählte, dass mir eine Klientin letztens sagte, Frau Feldmann, ich habe mir, glaube ich, ein Leben lang die falschen Fragen gestellt. Und da sind wir genau. Ja, ne? Also in dieser Beispielsituation dieses Jungen, der im Prinzip ja einfach nur den Ball aufnimmt, den da einer zuwirft, so von wegen, wie hier biegt sich der Löffel, sondern sagt, es ist alles eine Frage der Betrachtung.
Es ist auch noch eine, ja, und auch der Film setzt an, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wissen nicht alle, glaube ich. Der Film setzt an, dass die Maschinen als böse dargestellt werden, also als missbräuchlich den Menschen gegenüber. Wer tiefer einsteigt, ich rede jetzt von Animatrix, wo die Vorgeschichte auch übrigens aus der Feder von den Wachowski Sisters, ja, da wird erklärt, wie die überhaupt die Vorgeschichte ist. Also da geht es ja darum, da sind wir, glaube ich, in der heutigen Zeit, ja, 2021 gar nicht weit weg von, wo halt die Roboter die Bediensteten, weil die nicht richtig funktionieren, verschrottet werden sollen. Und dann es zu einer Situation kommt, wo ein Roboter seine Herren, wenn du so willst, ne, Leibeigenen könnte man ja sagen, tötet, brutal. Und dann halt vor Gericht landet und dann da entschieden wird, dass die Herren, die Leibeigenen entscheiden dürfen, ob dieser Roboter leben darf oder nicht. Und die hätten Recht gehabt. Also der Mensch steht über die Maschine. Und hier geht es um die Frage Minderheit. Und ab wann ist man ein Individuum? Wann hat man eine Identität? Und da fängt dann eine Revolution an. Also übertragen jetzt bei dieser Symbolik, und das kennen wir auch in unserer Gesellschaft mit Minderheiten, ja, also es ist ja hier das Thema, wenn Minderheiten größer werden und auch generell unabhängig von größer werden, dass sie halt an der Stelle für das Recht auf Leben, Überleben kämpfen. Und das ist auch so das zentrale Thema. Und es kommt auch zu einem Krieg. Und letztendlich verdunkeln ja die Menschen die den Himmel, was dann die Ausgangssituation für Matrix ist, weil die damit denken, die Maschinen brauchen ja Energie, um so Solarzellen, um sich aktiv zu halten. Und dann sind die Maschinen aber so schlau und sagen, jo, die Menschen sind ja auch Energieträger, deswegen nehmen wir die dann. Und das führt ja dann zu dem Plot der Matrix-Thematik. Ne? Aber Ausgangsplot ist dieses, dass die Maschinen nicht als wertig angesehen werden, als überlebenswertig, und das zu diesem Hass, bis zum Hass, zu einem Krieg, zu einer Vernichtung führt gegen die Menschen, also zurückgeschleudert wird, und erst Neo durch die Dramatik mit allem, was da dranhängt, es schafft, das zu lösen. Also es ist eine ganz spannende, hochkomplexe Sache, die da auch erklärt wird, und auch warum sie erst so und auch in dieser Situation und nicht eher nur so funktionieren kann. Und vielleicht noch ergänzt, der Film ist natürlich durchdrungen von christlicher Mythologie, das muss man natürlich noch sagen, natürlich, ne? Ohne jetzt die bestimmten Stellen zu erwähnen, aber es ist ganz viel christliche Mythologie da drin.
Ja, ja, ich meine, gut, die christliche Mythologie, die finden wir in vielen sehr guten Filmen, die sich auch halten über die Jahrzehnte. Es gibt entsprechende Western, Science Fiction, du sprichst es an, auch in Star Wars ist es ja ein Stück weit christliche Mythologie, auch bei Herr der Ringe. Also ja, wie gesagt, da gibt es einige Filme, die sozusagen, ja, ich sag jetzt einfach mal, die Crème de la Crème abdecken, wo insbesondere das wiedergefunden wird. Aber ich mag einfach noch einmal das Thema rauspicken, was für mich ja auch die größte Schnittstelle herstellt zu unseren Personen, zu eben diesem von dir eben schon angesprochenen, unserem Personenkreis, nämlich die Entfremdung in sich selbst.
Genau.
Die ist ja der Ausgangspunkt, die Verleugnung und die Entfremdung in der Person selbst. Damit sind wir ja bei Neo. So startet das Ganze ja. Neo, der sich eben fragt, du sagst es, wieso überhaupt ich? Wieso überhaupt ich? Warum ich? Und ja, an mir ist nichts Besonderes. Wo bin ich auserwählt? Ich bin ja noch niemals so ungefähr ein einigermaßen Guter. Wie soll ich ausgerechnet der Auserwählte sein? Und ich glaube, auch das ist ja letztendlich ein Plot, könnte man jetzt auch sagen, 100-mal gesehen, 100-mal belächelt, und dann hault er doch den Home Run und fährt ihn ein. Aber das ist ja eben hier auch sehr komplex abgebildet, dass es eben ja nicht so einfach ist, ne? Von wegen, er ist der Superheld und weiß es nur nicht. Letztlich natürlich schon, aber es ist ja hier doch eben.
Und ist er nicht, also er ist beides. Genau. Er ist tatsächlich beides im Film.
Ja. Er ist natürlich tatsächlich beides, das meine ich ja gerade. Hier ist es eben doch sehr komplex verschachtelt. Mit anderen Worten, die Wachowski-Sisters verstehen es sehr, ja. Man mag an der Stelle sagen, da gehen sie gerade raus aus der Cineastik, wo ja doch viele Filme letztlich, muss man einfach sagen, ja doch eindimensional besetzen. Das heißt, das graue Mäuschen, das zur superschönen Frau wird, mit ein bisschen Aufhübschen, Kleidung und Make-up. Während eben hier bleibt es ambivalent. Die Personen bilden beides ab. Und das wird hier durchaus fast zelebriert, kann man sagen. Ne? Insofern einfach an der Stelle noch einmal zu untermauern, dass der Film eben schon anspruchsvoll ist, weil er es sich nicht einfach macht.
Total, absolut. Also
und damit aber eben die Menschheit abbildet. aus meiner Sicht.
Komplett.
Die Menschheit absehen. Ne? Also ich sag mal, das ist eben kein rosa Wolkenkuckucksheim, was da dargestellt wird, was ich gerade sagen wollte. Ne? Hier das graue Mäuschen, das noch gar nicht weiß, dass auf sie hier der Thron wartet. Darum geht es eben nicht.
Genau.
Es geht eben um im Prinzip, jetzt mag ich noch mal Goethes Faust finde ich gerade wieder, ja. Also im Prinzip den Jedermann darin wiederfinden, der einfach durch Neo letztlich verkörpert wird.
Ich würde es auch nochmal für die, die jetzt damit nichts direkt anfangen können, würde ich nochmal sagen, es so mit meinen Worten in Form von, dass es um, für mich war die Kernaussage, dass es um Bestimmung und um Glauben und um Wissen geht. Und der, selbst wenn jetzt, sag mal, jemand wirklich der Auserwählte ist, und Neo ist es ja in der Matrix, aber in der wirklichen Welt ist er das nicht. Und er wird aber, es verschmelzt sich immer mehr zusammen und letztendlich ist er auch nur so, konnte er nur so werden, weil er ja jemanden hatte, der an ihn geglaubt hat. Und das war der Morpheus. Und er hatte das alles mitgegeben. Und er hatte das alles gehabt. Und das ist etwas, das können wir auch da rausnehmen. Dass es um Glauben und Vertrauen geht und dass er sich nicht beirren lässt. Und nur weil jemand auserwählt ist, heißt das noch lange nicht, dass alle das gut finden. Das sieht man auch in Matrix. Ne, viele zweifeln das an und dann gibt es eine Minderheit. Und dann ist die Frage, wie kann man das trotzdem durchziehen? Wie, ne, und da geht es auch viel um Angst, um Unsicherheit. Und das ist unheimlich komplex und uns angemessen dargestellt. Und ich finde auch die verschiedenen Identitäten unserer, allein wenn man den an dem Merowinger, den fand ich super toll dargestellt, der ja auch ein super Schauspieler, der ja dann da an einer Stelle, der redet ja dann so sehr hochgestochen und sehr so, ja, schon so, wie sagt man, künstlerisch mit der Sprache.
Ja.
Und dann weiß ich noch, als dann seine Frau sagt so, wo gehst du denn jetzt hin? Und dann sagt er so, ich gehe jetzt auf, wie jedermann oder jeder, der mal Pipi machen muss, der geht auf Toilette, ne, und dann gehe ich mal pissen. Sagt er, da fängt er an, einmal vulgär zu sprechen, ne, obwohl er ja auch sagt so, oh, er findet Französisch so schön, das ist so wie mit Seide, so, ne, sich den Popo abwischen und so weiter. So. Aber da, man merkt, wie dieser Film künstlerisch auf allen Ebenen mit allen Blickwinkeln spielt und sie aber in einen sinnvollen und ernsthaften Zusammenhang bringt. Ne? Also das ist, finde ich, unglaublich. Also, aber man hört ja raus, dass ich davon sehr fasziniert bin und nicht umsonst sage ich ja immer wieder, deswegen bin ich hier vielleicht der falsche Interviewpartner, ist für mich einfach das Großartigste, was bisher auf der Leinwand gab und auch vielleicht auch geben wird, aus meiner persönlichen Sicht, weil da für mich alles drin erzählt ist und deswegen bin ich umso gespannter auf den vierten Teil, wie der sich da einreiht, ne, weil ich glaube nicht, wie viele vielleicht vermuten, dass er einfach nur ein Abklatsch ist vom ersten, sondern dass er bestimmte Handlungsstränge weitererzählt, die im dritten Teil und zweiten Teil nur angedeutet werden, ne, also die dann erläutert werden. Aber
ja, das müssen wir dann ein bisschen abwarten, ne, genau. Wir werden ja, denke ich, diese Folge veröffentlichen, bevor der vierte Teil dann öffentlich zu sehen ist, sozusagen freigegeben wurde für alle. Und dann können wir danach nochmal schauen, ob wir unsere Hypothese
hängen wir noch eine dran. Eine Folge
sozusagen belegen konnten oder aber auch eben nicht. Ne? Mhm. Du hast ja jetzt gerade gesagt, du warst völlig begeistert. Ich mag nochmal einmal darauf zurückgehen, was du eben gesagt hast. Du warst 8-mal im ersten Teil und du hast jetzt mehrfach gesagt, du bist einfach der Meinung, das ist für dich der Film schlechthin, der aus deiner Sicht für dich betrachtet all die ganzen Themen abdeckt, die du ja, so nehme ich dich wahr, auch im Leben als die wertvollen Kernthemen nimmst. Also, wiederhole nochmal, Vertrauen,
Glauben, Wissen, Bestimmung, Identität.
Ja, genau, Identität, genau.
Und auch, dass alles zu seiner Zeit kommt und alles sein Zeitfenster hat und man auch weiß, wann es ist.
Ja.
Jeder wusste, in der Situation merkt man, jeder wusste, welche Rolle er einnimmt oder was sein persönliches Schicksal ist. Auch von dem derjenige, der im ersten Teil dann sagt, ich möchte doch lieber wieder zurück in die Matrix und verrät die Freunde, weil er sagt, er hat diese Realität satt. Er möchte einfach in dieser Kopfwelt, Blase. In dieser Blase weiterleben. Und das ist auch freier Wille, freie Entscheidung.
Ja. Auf jeden Fall, ganz genau. Aber du würdest ja jetzt vielleicht sagen, das Wort Vertrauen liegt so über allem im Prinzip. Ne? Dieses Vertrauen, man könnte ja ein Stück weit sagen, dieses tiefe Vertrauen darauf, dass Dinge sich zu einer Zeit oder vielleicht zu Wendepunkten in unserem Leben hinbewegen, sodass dann plötzlich etwas klar wird, was bis dato für die Person selbst noch im Nebel liegt? Kann man das so sagen?
Ja, könnte man so sagen. Ich hatte gerade überlegt, ich hatte das wahrgenommen, wenn ich die Filme sehe, mehr als so auf einer Gefühlsebene, als ein, dass man seiner Intuition, seinem Gespür, seinem Fühlen vertrauen soll. Das ist ja das, da ist der Neo im ersten Teil extrem überfordert mit. Und das merkt man auch. Und deswegen, glaube ich, fühlt sich auch jeder, der den Film sieht, auch gut abgeholt. Weil der ja auch größtenteils in der Matrix, also in der klassischen Matrix spielt, die ja sehr analog zur Realität dargestellt wird. Genau. Und deswegen jeder Zuschauer da am ehesten sich wiedererkennen kann.
Und er halt auch noch sehr passiv rüberkommt. Ne?
Ja, genau.
Ein Stück weit passiv. Er ist und, ja da
und
er,
nur
zunächst
Fragen.
Noch nicht so aktiv.
Und nur Fragen aufgemacht stellen werden. Es wird noch nicht, das erlebe ich ja auch tatsächlich auch in der Therapie an vielen Stellen immer wieder auch, wenn halt dann klar ist, was zu verändern ist und man dann in die Erklärung geht, in die Lösung, dann wollen die meisten nicht mehr zuhören. Denkt man sich so, echt? Wenn das die Lösung ist, will ich das Problem zurück. Und das ist ja meine Erfahrung
Teil
auch mit
zwei,
allen.
Teil
weil ich betone das nochmal ganz deutlich. Für mich ist in dieser Trilogie sind alle Antworten, die Menschheit braucht, um wirklich in diesen wirklichen Frieden zu gehen, als Gesellschaft, sofern wir Frieden wollen, ist ja auch wieder die Frage. Das unterstelle ich jetzt einfach mal in meiner Darstellung und auch wofür ich jetzt als Kurt Neuberg stehe, ne? Dass ich schon der Meinung bin, dass wir ein Recht haben, uns einzureihen und mehr harmonisch mit der Natur im Einklang zu sein. Das ist meine Haltung, ne? Dass wir da mehr in diesen, ich nenne es jetzt mal kitschigerweise, in diesen Frieden, in diesen Einklang gehen. Das heißt
in
nicht, dass wir
Tiefe
das...
In diese Tiefe, die
genau,
damit verbunden ist. Ne?
Ganz genau.
Beziehungsweise, man könnte ja auch an der Stelle sagen, die Dinge eben mal wirklich zu Ende zu denken. Ohne Wenn und Aber, beziehungsweise gerade mit Wenn und Aber. Denn das ist ja etwas, du sprachst es gerade schon an, jeder Veränderungsprozess beinhaltet ja beide Seiten. Der beinhaltet niemals nur eine Frohlockung, einen ausschließlich, kann man sagen, positiven Effekt. Ja, jeder, der von euch, und da werdet ihr mir sicherlich alle recht geben, gehen wir mal kurz aus dem Film raus, der schon mal einen Veränderungsprozess aktiv durchlaufen hat, egal welchen, wird mir recht geben, dass Neuland was Wunderbares ist, einerseits, gar keine Frage, aber dass man gegebenenfalls Menschen, Situationen oder ein Umfeld zurücklässt, indem man natürlich was Neues bekommt, aber dass man natürlich auch etwas zurücklässt, sei es, dass man das selber steuert, wissentlich macht oder auch natürlich bis dahin, dass man eben erlebt, dass Leute sich von einem zurückziehen.
Richtig.
Ja? Einfach durch eben das Betreten von Neuland, wie auch immer. Also ich mag da jetzt gar nicht ein Fass großartig zu aufmachen.
Nein.
Ne? Also da reden wir natürlich von Neid, von Missgunst, von Veränderung in Bezug auf Menschen, Situationen, auf ganz, ganz viele mögliche Kontexte. Aber genau das ist es ja, was in der Matrix wirklich, kann man sagen, bis zum bitteren Ende oder bittersweet, könnte man ja förmlich sagen, eben zu Ende gedacht wird. Und da nochmal Stichwort, dein Einsatz, Kurt. Teil 2 und 3 beschäftigen sich ja eben mit dieser, ich sag jetzt mal, könnte man sagen, konsequent weiter gedachten Abschluss der ersten Folge. Ne? Das ist ja im Prinzip nur ein aus der Konsequenz heraus entstandene Fortsetzung.
Ach so, nein, es ist nochmal so zu sagen, ich hoffe, du meinst, war deine Frage jetzt auch, es war von Anfang an eine Geschichte, die war von Anfang an nur eine einzige Geschichte, die wurde aufgrund der Filmindustrie in drei Teile, auch zwei Teile. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also es ist kontinuierlich durchgezogen, also als komplette Abschlussgeschichte.
Ich wollte darauf hinaus, entschuldige, das ist vielleicht missverständlich, dass du und ich uns ja oft darüber unterhalten haben, dass viele Leute sich für Teil 2 und Teil 3 nicht begeistern
können.
Das
stimmt. Ja.
Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen, und da sehe ich gerade die Quintessenz zum wahren Leben, die können eben nur ein Stück weit mitgehen. Ja? Also das heißt, Ende Teil 1 ist ja letztlich noch nicht vieles zu Ende durchgezogen. Du hast vollkommen recht, das ist von Anfang an so inszeniert, dass das im Prinzip erst nur mal ein Zwischendurchatmen, könnte man sagen.
Nee, im Gegenteil. Ich würde sagen, es ist eher so, dass der erste Teil überhaupt erstmal sensibilisiert für das Problem Und dass halt am Ende des ersten Teils jeder weiß, ah ja, oh, wir wollen alle, weißt du, was du so meinst, ne? Man will da raus und Teil 2 und 3 sagen, wie geht das?
Ja, aber ich setze eben einen drauf. Genau, ja, da sehe ich eben das Problem, dass die Leute, ja, es ist der Wunsch da nach Veränderung, aber das heißt noch lange nicht, dass die Suppe, die ich mir gekocht habe, schmeckt.
Genau, aus verschiedenen Gründen. Ich verstehe es nicht, ich halte es für zu platt. Das höre ich ja auch in Psychotherapien sehr häufig, dass es dann heißt so, was, so einfach ist das?
Pest oder Cholera könnte ja. Ich jetzt hier gerade sagen, ne?
Ja, so, ja.
Also ich finde meine jetzige Situation scheiße, aber auf Cholera habe ich auch keinen Bock.
Ja, genau. Ne, also, und das dann heißt so, was so einfach ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Letztendlich ist es ja so, ist tatsächlich das ja auch so.
Ja, oder so.
Ja, ne, okay. Wobei das auch bei Matrix auch deutlich wird. Es ist letztendlich auf der einen Seite mega komplex. Deswegen ist das auch gut ausgeschlachtet im Sinne von sehr theatralisch und gut symbolisch dargestellt, aus meiner Sicht, aber auch überspitzt an bestimmten Stellen, um halt diesen Effekt deutlicher und unterhaltsamer halt zu vermitteln. Das ist aber auch, wenn man sich mit Kunst oder überhaupt Filmästhetik oder generell auch wie Filme aufgebaut sind ansieht, ist das notwendig. Es braucht ja halt diese, ich sag mal, Gewichtung an bestimmten Schlüsselszenen, um halt dann zu diesem Finale und zu diesem Ergebnis dann halt zu kommen. Ne? Genau. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann, zumindest an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, sonst was habt, bitte teilt sie uns sehr gerne mit. Und genau, wer weiß, vielleicht machen wir dazu nochmal dann, wenn der vierte Teil rauskommt, uns vielleicht zu diesem Thema Hochsensibilität, Hochbegabung gut auch weiterhelfen kann, um was zu veranschaulichen. Dann werdet ihr vielleicht dann noch eine weitere Folge hören. Und wenn nicht, dann nicht.
Was für ein rüdes Schlusswort. Nein, wollen wir bitte. Ja gar nicht so machen. Wir laden euch herzlich ein, mit uns in den Austausch zu gehen, bitte. Eure Anmerkungen, Ideen uns gerne wissen zu lassen, eure eigene Interpretation, Analyse, immer wieder gerne. Her damit.
Ja, bitte.
@anderschlau.de.
Sehr gerne.
Wir freuen uns und sagen bis dahin.
Ja, ciao. Bis dahin. Ciao.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.